Ja, schön, dass ich jetzt hier nach vorne springen darf. Wenn euch danach ist, kommt einfach hoch. Denn dieser Gottesdienst ist ja auch so ein bisschen marathonhaft angelegt. Und Gottes Wort wird uns treffen. Gottes Wort trifft. Ganz bestimmt ist auch die Stelle aus dem Nehemia vorgelesen worden. Und ich habe mir überlegt, was passt denn nach so einem Bibelmarathon? Dann vielleicht doch das Wort vom ersten Bibelmarathon, das überhaupt gewesen war. Und davon ist die Rede in Nehemia 8, 1 bis 12. Ich weiß, Hebräisch spricht er sich eigentlich Nehemia aus, aber weil uns die Griechen lieb und teuer sind, machen wir es griechisch, Nehemia 8, 1 bis 12. Steht das drin? Ja, steht. Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten, und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebenten Monats. Und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte, und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es standen neben ihm Mattathitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbanana, Zacharja und Meshulam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, Jeschua, Bani, Sherepia, Yamin, Akub, Shabbatai, Taya, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan, Pelaja unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Dieser Bibeltext, den wir gehört haben, steht im Alten Testament und er hat viel zu tun mit der Geschichte Israels, aber nicht nur, sondern auch mit unserer, mit deiner Geschichte. In der Zeit, in der er entstanden ist, in dem dieses Ereignis passierte, das war 446 vor Christus, also schon ziemlich lange her. Israel war aus der babylonischen Gefangenschaft schon heraus, seit über 90 Jahren sogar schon, also eine ganze Weile. Das babylonische Reich war untergegangen und es herrschten nun andere Könige, das waren die persischen Könige. Zu dieser Zeit war Artaxerxes der persische König. Da gab es zuerst für die Israeliten große Probleme mit den Nachbarvölkern. Es gab Streit und Krieg, wie heute auch. Eine Parallele zu der heutigen Situation Israels. Nehemia, ein Israelit und gleichzeitig ein hoher Beamter am Hof des persischen Königs, wurde nun beauftragt mit dem Wiederaufbau der Stadt und es wurde eine große Mauer um die Stadt herum gebaut. Auch hier könnte man manche Parallelen entdecken. Jetzt ist die Mauer fertiggestellt. Die Arbeit wurde auf mehreren Schultern verteilt. Das ist auch gut so. So war sie zu schaffen. Die Mauer war nun fertig. Er hatte Wächter eingesetzt. Er hatte Leviten eingesetzt, Pasteure, Diakone. Und er hatte Sänger eingesetzt, Chormeister. Auch das war wichtig. Dann hat Nehemia das Volk zählen lassen. Und dann sind sie so rundherum auch wieder in ihre Heimatorte zurückgegangen. Die Stadt war gesichert. Die Dinge konnten nun ihren Lauf nehmen. Aber jetzt passiert etwas sehr Merkwürdiges. Nur wenige Tage, nachdem Nehemia das Volk nun weggeschickt hatte und sie eigentlich an ihre normale Arbeit gehen müssten, das Feld zu bestellen, kommen sie wieder zurück. Wir fragen uns, was treibt sie? Sie kommen zu dem Wassertor in Jerusalem und bitten den Schriftgelehrten Esra, ihnen doch das Gesetz Gottes vorzulesen. Die äußere Ordnung war ja gemacht. Aber irgendwie spürte man, da fehlt uns jetzt noch etwas. Äußerlich sind wir zwar sicher, aber was ist mit unserer innerlichen Sicherheit? Den Israeliten war eins klar, so wichtig das ist, wenn äußerlich alles stimmt, das ist noch nicht alles. Das meinen Menschen ja häufig. Wenn äußerlich nur alles klar ist, wenn der Schornstein raucht, wenn ich genug Geld in der Kasse habe, wenn mein Leben in geordneten Bahnen läuft, wenn ich gesund bin, dann ist doch alles klar. Wozu brauche ich dann noch Gott? Wir haben ja solche Slogans, Versicherung okay, alles okay oder Rente okay, alles okay, Hauptsache gesund. Aber es ist nicht so okay, wenn alles okay ist. Das wäre ja eine trügerische Sicherheit, wenn ich behaupten würde, Hauptsache, ich bin gut versichert. Ist dein Leben okay? Vielleicht. Ob mein Leben okay ist, das wussten die Israeliten damals, das hängt davon ab, ob es für Gott okay ist. Und deshalb kamen sie zusammen, um zu fragen, wie stehe ich eigentlich vor Gott da? Und da kamen sie wirklich in so großen Gruppen zusammen, alle sollten dabei sein, da wurde keiner ausgeschlossen, nicht vom Alter her, es kam groß und klein zusammen, arm und reich, Männer und Frauen, alle kamen. Das heißt, sie versammelten sich wie ein Mann, also wie eine Einheit, so wie ihr das ja eigentlich auch gemacht habt. Und ich denke, da liegt so ein bisschen, oder da liegt ganz gewiss eure Stärke hier als Gemeinde. Ich fühlte mich, als ich hier reinkam, auch direkt eingeschlossen und aufgehoben. So diese Einheit des gemeinsamen Hörens und des Hörens wollen. Denn das war ihnen bewusst, wenn das überhaupt klappen soll mit uns und mit Gott, dann brauchen wir diese Einheit. Das ist das eine. Ob das Wort Gottes bei mir ankommt, ob ich auch bereit bin, mit den Geschwistern zu hören oder ob ich lieber meine Privatbotschaft hören möchte. Und das andere ist, ob ich tatsächlich Hunger oder besser Durst nach Gottes Wort habe oder ob ich schon satt bin. Das Wassertor war übrigens praktisch, da gab es Wasser, wo die zusammenkommen, da war also die Quelle und dann konnten die ab und zu auch mal was trinken, denn sie blieben lange Zeit zusammen. Israel wollte Gottes Wort hören. Ja, das ist noch ein anderes Bild. Ha? Ja, Gottes Wort hören. Und da gehen Sie nun zu den Priestern und Schriftgelehrten Esra
Esra war 14 Jahre vor Nehemia nach Jerusalem gekommen, um Gottes Gesetz zu erforschen und zu tun und in Israel Recht und Ordnung zu lehren, wie es heißt. Er hatte gelehrt und er hatte auch eine erste Erweckung erleben dürfen, aber dann war es lange Zeit still um ihn. Er und eben das Wort Gottes schienen lange Zeit nicht mehr so gefragt gewesen zu sein und äußere Dinge waren halt wichtiger. Es ging ihnen doch gut. Wozu brauchten sie Gott noch in ihrem Leben? Wozu sollte der noch drin vorkommen? Es ist in der Tat nicht oft so, dass dort, wo es Menschen gut geht, wo sie ihr geregeltes Leben haben, Gottes Wort keinen Platz mehr hat. Und jetzt kommen wir hoffentlich zu diesem Bild. Ja, da ist es. Ja, da ist so ein Schaf. Und dem geht es ja eigentlich ganz gut. Es liest seine Schäfchenlektüre, wie man sieht, und hat seinen Laptop und noch sonst allerlei. Auch die Bibel ist da und dabei ist ein Fernseher, ein Radio. Und er fragt sich, wieso kümmert sich eigentlich mein Hirte nicht mehr? Ich höre den überhaupt nicht. Ja, kein Wunder, wenn man so viele Dinge um die Ohren hat, dann ist das auch wohl nicht möglich. Da kann der Hirte im Hintergrund lange schreien. Ich denke, wir stehen alle in Gefahr, dass unser Glaubensleben verödet. Ich gebe das ja selbst nicht gerne zu, aber mir ist das auch so. Ich stehe in Gefahr, dass mein Glaubensleben abflacht, verödet, weil mir ganz andere Dinge wichtig geworden sind. Und weil ich es verlernt habe, immer wieder Fragen an das Leben selbst zu stellen. Weil ich mein Leben so in Ordnung sehe, wie es ist, weil ich keine Probleme habe. Die habe ich wirklich im Moment nicht. Ich könnte also so ohne weiteres auskommen. Manche Menschen, die Probleme haben, die fragen ja dann nach Gott und sagen, wie werde ich damit fertig? Aber oft ist es ja dann doch nicht so. Und dann meint man, Gott hat man nicht nötig. Und dann gilt es zu entdecken, ja, Gott sollte doch auch etwas zu meinem Leben nötig, etwas zu sagen haben, auch wenn ich vielleicht gerade nicht in einer Katastrophe stecke. Naja, Gottes Wort ist ja, so heißt es in der Bibel, so etwas wie ein Spiegel. Wenn man sich anschaut, sieht man sich selbst. Man kann sich natürlich da auch einiges vormachen. Immer wenn ich in den Spiegel schaue, dann sieht es manchmal auch gar nicht so gut aus. Man sagt ja, dass der Spiegel einem dann die Wahrheit sagt, die man gar nicht hören will. Gucke ich in den Spiegel, ich habe dann abgenommen. Den Spiegel natürlich. Aber das ist ja die Frage an Gott, nicht? Was sagst du zu meinem Leben? Was meinst du eigentlich dazu? Zu dem, was ich getan habe? Zu dem, wie ich bin? Und auch zu dem, wohin ich gehe? Vorletzte Woche hatte ich eine interessante Begegnung mit einem Mann, den ich theoretisch schon sehr lange gekannt habe, Ernesto Cardenal. Ich weiß nicht, ob der jemandem bekannt ist. Oh, oh. Ich sage es nicht den Älteren unter uns. Aber er ist sozusagen so ein Held meiner Jugend. Er ist nämlich Revolutionär in Nicaragua gewesen. Hat sozusagen Nicaragua-Café nicht erfunden, aber doch für uns hervorgebracht, GEPA und so weiter. Er hat damals angefangen, mit den einfachen Indios die Bibel zu lesen und ist auf ganz neue Aspekte gekommen. Und vor anderthalb Wochen war der hier in Wuppertal. Ich hatte die Möglichkeit, einen literarischen Abend mit ihm zu gestalten. Ganz tolles Erlebnis. Entschuldigung. Inzwischen ist er 93 Jahre alt, nicht? Das ist eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit, auch von seinem Alter schon allein her. Aber der hat es begriffen. Er hat gesehen, ich muss, um mein Leben bewältigen zu können und auch das Leben der anderen, Gottes Wort ganz neu auf mich zukommen lassen. Und er hat dann die Bibel auch zum Teil neu geschrieben, neue Texte geschrieben. Und wir haben ihn dann interviewt, er war dann so hier auf der Bühne, saß er da als alter Mann, und dann hat jemand ihn gefragt, wofür kämpfen Sie denn heute? Und er hat natürlich jetzt erwartet, ja, ich kämpfe gegen die Regierung, ich mache dies und jenes noch mobil, aber der sagte, ich kämpfe überhaupt nicht mehr. Ich sehe zu, dass ich in den Himmel komme. Das ist für mich das wichtigste Ziel jetzt meines Lebens, in den Himmel zu fliegen. Volar hacia el cielo, hat er gesagt. Also ich will in den Himmel fliegen, ich möchte zu meinem Herrn gehen. Das ist das Ziel. Ich weiß nicht, welche Lebensfragen du im Moment hast, aber eigentlich ist das der Ausgang, um das Wort Gottes wirklich zu verstehen und dass das Wort Gottes für mich Bedeutung gewinnt, diese Lebensfragen zu stellen und zu sagen, zu wissen, Gott hat eine Antwort drauf. Und diese Menschen damals, die treibt es einfach dahin, Gottes Wort zu hören. Nach all der Arbeit, dem Steine klopfen und dem Steine setzen, waren sie eigentlich körperlich platt. Und wenn man heute schon sagt, Sonntag ist mein einziger freier Tag, da gehe ich doch nicht in den Gottesdienst. Die hätten das sagen können, wir haben jetzt hier zwei Monate lang gearbeitet, jetzt aber nur wirklich nicht mehr noch in den Gottesdienst zu gehen. Aber sie wussten, alles das, was wir getan haben, hat überhaupt keinen Sinn und keine Perspektive, wenn wir nicht Gottes Meinung dazu hören. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die, die daran bauen. Es ist gut, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir etwas schaffen. Aber die Frage ist, wofür eigentlich? Und das wollten die Leute wissen. 30.000 bis 50.000 Menschen sind dann auf einmal in die Stadt gekommen. Und sie haben nur ein Anliegen, lieber Esra, bring uns doch das Gesetzbuch herbei, lies uns das Wort Gottes vor. Und das Volk hat Verlangen, hat Sehnsucht nach diesem Wort Gottes. Und das ist der Zeitpunkt Gottes für diese Menschen und hoffentlich für uns. Gott ist eine Hoheit. Sie stehen auf, als das Wort Gottes vorgelesen wurde. Das war auch in manchen Gottesdiensten früher so der Fall, dass wenn das Wort Gottes vorgelesen wurde, stand die Gemeinde. Denn man wusste ja, jetzt kommt nicht irgendetwas, sondern jetzt spricht der Höchste, jetzt spricht Gott zu meinem Leben, er hat etwas zu sagen. Das ist früher auch in den Kirchenbauten so zum Tragen gekommen. Das, ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist die typische bergische Trias. Und zwar ist das hier die Kirche in Remscheid-Lüttringhausen. Oder in der Kirche in Remscheid-Lüttringhausen. Wahrscheinlich gibt es sowas auch in Solingen, aber ich habe da nichts gefunden. Da ist die Orgel und dann die Kanzel, die so aus der Orgel rauskommt. Und da ist dann auch der Altar aufgebaut. Das Ganze nennt man bergische Trias, weil das hier so üblich war. Man wollte damit unterstreichen, das Wort Gottes ist uns wichtig. Es ist wichtig, wenn wir Gottes Wort hören. Esra las nun das Gedicht, die Texte. Das Volk bekräftigte mit einem zweifachen Amen das Ganze. Es erhob die Hände. Es stellte sich ganz darauf ein, jetzt etwas zu empfangen. Wie stellen wir uns auf Gott ein? Mit unserer inneren und mit unserer äußeren Haltung. Esra begann dann zu lesen. Und er las tatsächlich, so wie er auch, die Bibel, beziehungsweise das, was man damals von der Bibel hatte, das Gesetzbuch, von Anfang bis Ende, die fünf Bücher Mose. Ein richtiger Bibelmarathon beginnt jetzt und das Volk hört zu. Man hatte diesem Esra eine Kanzel ja gebaut. Das ist die erste Kanzel in der Bibel, die dort war, um das deutlich zu machen, jetzt muss zu allen etwas gesagt werden. Vom frühen Morgen bis zum Mittag stehen dann alle, die es verstehen können, Männer, Frauen und Kinder da und hören gebannt auf das, was Esther liest. Dabei liest er das ganze Volk, das Ganze in einer Sprache, die das Volk gar nicht mal so gut verstand. Er hat es in Hebräisch gelesen und das Volk sprach damals eine ganz andere Fassung des Hebräischen, das Aramäische, also eine etwas populäre Art. Man kann sich das so vorstellen, als wenn man uns die Bibel auf Holländisch vorlese, voll und ganz. Wir hätten auch da mit unseren Schwierigkeiten. So ähnlich war das da. Gott, was sagst du eigentlich zu unserem Leben? Das wird vorgelesen und es wird verstanden. Deshalb ist das zweite Gottes Wort verstehen. Weil das Wort Gottes nun in Hebräisch geschrieben war, und das Volk eben Aramäisch sprach, also es nochmal war es doppelt so schwer. Ihr habt ja eben gesagt, manche Texte, die waren wirklich gar nicht so, dass sie uns so eingängig waren. Also brauchte es Fachleute, die jetzt das Erklären halfen. Esra las und die Priester und Leviten gingen jetzt durch die Reihen und legten aus. Und das sollte uns auch heute wichtig sein, zu schauen, dass Gottes Wort verstanden wird. Es gibt heute wirklich sehr gute Übersetzung. Und Martin Luther, wir haben das am Anfang ja schon gehört, dass ihm das ganz wichtig war, dass die Bibel verstanden werden soll. Er hat ja eine deutschsprachige Bibel geschrieben, dem Volke aufs Maul geschaut. Und dann kam es dazu, dass die Leute auch die Bibel verstanden. Denn, so wie Paulus schreibt, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Gottes. Zuhören ist also wichtig. Und wenn ich nicht verstehe, dann kann es einmal an der Sprache liegen, weil es nicht meine Alltagssprache ist. Meistens liegt es allerdings darin, dass ich denke, was mir nicht auf Anhieb einleuchtet und mich packt, braucht mich nicht weiter zu interessieren. Aber vielleicht sind es dann eben nicht die Rosinen, die wir uns manchmal aus der Bibel herauspicken und sagen, oh, der Text geht ja so wie Honig runter. Vielleicht sind es dann eben nicht diese Honigstellen, diese Zuckersüßen, die uns, mit denen uns Gott ansprechen will, sondern vielleicht auch mal mit einem ganz ernsten und strengen Wort, das sich unser Leben verändert. Denken wir daran, also die ganze Schrift ist das Wort Gottes. Und nicht nur ein kleiner Teil, den ich gerade mal für richtig erachte. Aber zum Glück gibt es ja Leute, die mir das erklären können. Bei euch ist es sicherlich nur der Edgar. Wo sitzt du eigentlich? Ah, da, Edgar. Der erklärt euch jeden Sonntag die Bibel und auch sonst zwischendurch. Aber ich denke, ihr habt ganz viele Leute, die sich kundig machen, mit denen ihr euch auszeichnen könnt. Und wenn ich hier etwas mitgenommen habe aus dieser Gemeinde, die hier ja meine Urgemeinde ist, also da, wo ich herkomme, dann ist es das, dass es hier viele Menschen gab und noch gibt, die mir durch das Erklären, aber auch durch das Vorleben dieser Textstellen Mut gemacht haben, Gott ernst zu nehmen, Gott beim Wort zu nehmen. Vielen Dank dafür, die ihr jetzt hier noch sitzt und da seid. Und deshalb habe ich das auch vorgelesen und nochmal hier steht's. Diese ganzen Namen, ich will das jetzt nicht nochmal alles vorlesen, aber man fragt sich, warum stehen die eigentlich da? Die stehen da, dass sich das Volk immer daran erinnert, es gibt da eine Menge Zeugen, die sagen können, du warst dabei. Du hast das gehört, wir haben das miteinander besprochen. Es gab da gemeinsame Wege, es gab da eine Offenbarung für dich und für mich und für unser Leben. Und deshalb stehen die Namen da.
Und ich könnte da ganz andere Namen hinschreiben und davon sitzen heute zum Glück auch einige noch unter uns. Und dann kommt es dazu, dass man sich von Gottes Wort treffen lässt. Nehemia berichtet davon, dass Gottes Wort die Menschen traf mitten in ihr Herz hinein. Während Esra von der Geschichte Gottes mit seinem Volk las, wurden Menschen getroffen. Sie waren betroffen, sie begannen sogar zu weinen. Was brachte diese Menschen zum Weinen? Ja, dass Gott begegnete ihnen in seinem Wort. Das ist so, wenn wir etwas erfahren, was uns innerlich anrührt, wo wir von berührt sind, wenn wir wissen, da ist etwas mit uns geschehen. Vielleicht manchmal, dass wir etwas versäumt haben in unserem Leben zu tun, dass wir etwas nicht gesehen haben, übersehen haben, was wir doch eigentlich hätten sehen sollen. Und dann lief es doch schief. Oder manchmal manche Freude, die wir einfach nicht ernst genommen haben, manche Geschenke in unserem Leben und wo wir dann auf einmal begreifen und es uns aufleuchtet, oh ja, es ist wunderbar, nicht für Israel damals. Sie hatten wieder dieses Land bekommen, das so lange verloren war. Sie hatten wieder ihren Tempel. Das war etwas Wunderbares. Sie hatten Menschen, mit denen sie anbeten konnten. Und Gott wird diesem Volk auch weiterhin Segen schenken und auch uns, die wir hier als Gemeinde hier setzen, denn wir haben als Gemeinde eine große Verheißung. Und wer Gottes Verheißung kennt für sein Leben, der will nicht dahinter zurückbleiben, sondern in dem kehrt diese Freude ein, von der dann Nehemia spricht, die Freude am Herrn ist doch eure Stärke. Freut euch doch einfach und feiert dies als Fest miteinander, dass Gott zu euch spricht, dass Gott euer Leben heil machen will, dass Gott eurem Leben Sinn schenken möchte, dass Gott eurem Leben Zukunft gibt und er genau das euch gibt, was ihr zum Leben braucht. Ich bin überzeugt, Gott wird dich und mich nicht danach fragen, ob ich so gewesen bin wie der oder jener, sondern er wird mich fragen, hast du dein Leben, das ich dir geschenkt habe, auch so gelebt, wie es sein sollte? Und gut, wenn ich dann ein Ja dazu finde. Und wenn nicht, das wunderbare Gott kann mein Leben wieder in Ordnung zu bringen, machen. Kann mein Leben wieder Ordnung machen. Gottes Wort neu hören. Es verstehen und verständlich weitergeben. Das habt ihr in der letzten Woche erfahren und das soll nun weiter in euch gepflanzt sein und wachsen und sich ausbreiten. Ihr werdet Entdeckungen machen, von denen ihr nur staunen könnt. Ihr seid eigentlich zu beneiden. Amen.